denke, meine Präsentation schließt eigentlich ziemlich schön an das, was wir gerade gehört haben von Burkhard und Tito. Ich muss natürlich sagen, ich betrachte das jetzt wirklich aus der Sicht, aus einer praktischen Sicht, aus der Sicht der Sammlung. Ich werde Ihnen vor allem Beispiele zeigen. Ich bin nicht die Spezialistin für Möbel und Design. Ich habe mich damit natürlich viel weniger auseinandergesetzt, aber ich denke, es ist auch wirklich eine Weiterführung diese verschiedenen Funktionen vom Möbel und vom Design im Werkbegriff selbst, die wir gerade gehört haben, die sich an diesen Beispielen vielleicht noch einmal aufzeigen lassen. Ich muss ein bisschen korrigieren, ich werde nicht vor allem über Beispiele aus den 1990er Jahren sprechen, sondern habe versucht, so wie ein bisschen konträre Positionen einander gegenüberzustellen. Es werden also auch neuere Arbeiten, jüngere Werke vorgestellt, da eben diese gerade einen ziemlich anderen Gebrauch des Möbels und des Designs aufzeigen. Ich werde aber darauf zurückkommen. Vielleicht ganz kurz für diejenigen unter Ihnen, die Sammlung nicht kennen vom Migros-Museum, möchte ich einige einleitende Worte sagen. Die Sammlung, ganz eingangs hat das Heike Munder bereits erwähnt, die Sammlung besteht viel länger als das Museum selbst. Sie wurde bereits 1957 ins Leben gerufen, und zwar von Gottlieb Duttweiler, der Migros-Gründer selbst. Der hat damals angefangen, Kunst zu sammeln, die vor allem als Büroschmuck dienen sollte. Man hat dann das Kulturprozent gegründet und diese Institution auch in den Statuten der Migros aufgenommen. Ende der 50er Jahre und eigentlich erst Ende der 70er Jahre entschied man sich, die Sammlung zu professionalisieren und eben eine Ausrichtung auf internationale zeitgenössische Kunst zu legen. Der wichtigste Umbruch aber eigentlich für die Sammlungstätigkeit ergab sich dann eben mit der Gründung des Museums, die 1996 stattfand, und eigentlich, was die Werke, die seit diesem Zeitpunkt in die Sammlung eingegangen sind, bezeugen auch immer wieder sehr schön eben diese verschiedenen Phasen des Museums, also dieser experimentelle Pioniergeist der Institution in den 1990er Jahren und auch die spätere Konsolidierung und Professionalisierung. Die Werke, die ich heute zeige, stammen eigentlich alle aus der Ankaufsphase nach der Gründung des Museums, die sehr stark geprägt ist, auch durch enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Künstlern und der Verschränkung von Ausstellungs- und Sammlungstätigkeit. Das heißt, die Sammlung ist auch sehr stark geprägt von den jeweiligen Direktoren des Hauses, die Sammlung jetzt in der Zeit der Gründung des Museums von Rhein Wolfs bis 2001 und dann von Heike Munder. Und die Sammlung hat natürlich auch einen sehr, in diesem Sinne einen subjektiven Charakter, der eben auch mit einem thematischen Ausstellungsprogramm einer Ausrichtung des Museums verknüpft ist. Meine ersten Überlegungen zur gegebenen Thematik, zur gegebenen Fragestellung dieses Symposiums führten mich bei der Betrachtung der Werke aus unserer Sammlung, die sich der einen oder anderen Form der Möbel oder dem Design bedienen oder dieses reflektieren, eigentlich zu sehr ähnlichen Thesenresultaten, wie ich sie bereits quasi als Überbau für das Symposium festgelegt wurden. Wenn bei den Arbeiten aus den 1990er Jahren die eingesetzten Möbel meist eine klare Funktionalität aufweisen und vom Besucher eine Handlung abverlangen, so nehmen sie in den jüngeren Arbeiten, die ich zeigen werde, vielmehr einen quasi-symbolischen Charakter ein. Das heißt, die Werke verweisen auf etwas, dienen als Stellvertreter für andere Dinge oder ermöglichen inhaltliche Referenzen. Oder dann sind sie eben auch mehr als quasi Kunst über Design oder über Möbel, über Gestaltung zu verstehen. Natürlich ist das eine Verkürzung, wie dann auch die drei Beispiele aufzeigen werden, dessen, was dann wirklich passiert, wenn die Künstler sich des Möbels bedienen. Wir werden sehen, dass diese Werkbegriffe natürlich viel facettenreicher sind. Und was ich auch wichtig finde, sich mit einzubeziehen, ist auch die Rolle des Künstlers. Das wurde auch in den vorangehenden Beiträgen bereits erwähnt, dass der Künstler eigentlich ganz verschiedene Rollen einnimmt. In den 90er Jahren wird ganz bewusst damit eben auch gespielt, der Künstler als Produzent, als DJ, als der sich eigentlich in Feldern betätigt, die außerhalb auch der Kunst stehen. Und auch in Bezug auf die neuen Arbeiten der Sammlung hat eigentlich der Künstler immer eine ganz bestimmte Rolle, auch wie er diese Werke produziert. Nun möchte ich auf die Beispiele zu sprechen kommen. Zuerst ein Künstler aus unserer Sammlung, da möchte ich euch zwei Arbeiten zeigen. Das ist Marka Mitschaimowitz, ein englischer Künstler, also geboren in Frankreich, der Nachkriegszeit lebt und arbeitet aber seit den 50er Jahren in England. Er hat sich eigentlich in seinen gesamten Arbeiten, das in den 60er Jahren einsetzte, bis heute andauernd immer wieder mit der Frage der Beziehung zwischen Kunst und Design oder ein bisschen konkreter auch mit der Arts and Crafts Bewegung, also mit dem englischen Kunsthandwerk und damit auch mit der modernistischen Trennung von Kunst und Kunsthandwerk auseinandergesetzt. Essays über sein Werk beinhalten immer wieder Beschreibungen von Interieurs. So beginnt ein Text von Annette Freudenberger mit der Beschreibung eines Hotelzimmers und den darin vorhandenen Möbel oder derjenige von Catherine Wood mit einer Schilderung des Interieurs der Wohnung des Künstlers. Es ist sehr auffällig, dass dieses Schreiben über Möbel immer wieder zum Vorschein kommt. Der Gebrauch und das Erschaffen von Möbel oder gar das Kreieren von gesamten möblierten Räumen, von Interieurs, gehört mit zu den zentralen Praktiken des Künstlers. Möbel, aber auch Alltagsgegenstände oder Objekte aus dem Bereich des Häuslichen werden einer ästhetischen Sublimation unterzogen und funktionieren im Ausstellungsraum als Referenzen und Stellvertreter. Die zitierten Stile, die er dabei verwendet, sind eigentlich ziemlich vielfältig. Wie gesagt, interessiert er sich aber wirklich auch ganz konkret für diese Arts and Crafts Bewegung oder eben für auch bourgeoise Interieurs aus dem 19. Jahrhundert ein bisschen in einem generellen Sinne. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen die Einzelausstellung von ihm gesehen haben, die hier bei uns im Museum stattgefunden hat. 2006 war das. Im Prinzip ist das wirklich funktionierend, seine Ausstellung auch immer als Gesamtinstallation, als gesamte Interieurs, wo die einzelnen Elemente immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Und der Eingang der Ausstellung, die hier bei uns stattgefunden hat, das war eine Wand, die war tapeziert von einer Tapete. Und eine sehr ähnliche Tapete sehen wir hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann auf der Projektion, in der Ecke dieses Bildes eigentlich sehen wir eine gemusterte Tapete. Es sind solche Arten von Tapeten, die er immer wieder gemacht hat und in seinen Ausstellungen einfügt. Nun zur Arbeit Partial Eclipse. Es handelt sich dabei um eine Diaschau, bestehend aus einer Abfolge von etwa 80 Bildern. Das Werk greift die Gäste des Arrangements als Form der Erinnerung auf und verdichtet diesen Gedanken in einer zweigeteilten, zeitlich separierten Diaprojektion. Es handelt sich dabei um eine Form der Meditation über den Verlust einer vergangenen Erfahrung. Diese Erinnerungsarbeit, die eigentlich betrieben wird, verläuft über ganz unterschiedliche visuelle Fragmente. Das sind einerseits stilllebenhafte Bilder von Pflanzen, es kommen auch Menschen vor, es sind Möbel, es sind diese verschiedenen Arrangements von Gegenständen, von häuslichen Gegenständen, die sich abwechseln. Scheimowitz hat diese Bilder über einen größeren Zeitraum produziert, ist eigentlich quasi so ein Work in Progress, er versteht diese Arbeit als das. Nachdem die Vorläufer dieser Installation erstmals 1980 in Form einer Sound-Performance präsentiert worden sind. Czajmowicz bezieht sich auch deutlich auf eine literarische Tradition der Vergegenwärtigung vergangener Stimmen und Emotionen, wie sie beispielsweise bei Marcel Proust vorzufinden sind. Also es geht wirklich so um eine Form, also auch um eine Auseinandersetzung mit der Darstellung von Nostalgie und Melancholie. Als Kulisse für die in Parsleclips verwendeten Bilder diente das damalige Atelier des Künstlers in London. Die Geste des Arrangierens von persönlichen, bedeutungsvollen Gegenständen dient als Erinnerung und Hommage, die einen wichtigen Platz im Czernowitz Werk einnehmen. Gleichzeitig verdeutlicht eben diese Geste des Arrangierens auch die Bedeutung der Werke, das Verhältnis der Werke untereinander. Verknüpft mit seinem Leben bilden die Objekte, Installationen, die Fotografien und Skulpturen auch immer wieder vermengt mit Texten ein Ganzes, ein poetisches Ganzes, das wirklich einen poetischen Charakter trägt, das sich oftmals im Prozessualen generiert. Die Motive aus Partial Eclipse werden auch in späteren Arbeiten immer wieder aufgegriffen oder sind auf den verwendeten Abbildungen skulpturale Werke des Künstlers sichtbar. Ich habe eine Auswahl getroffen von ungefähr 10 Bildern. Kann das natürlich nicht ganz so nachvollziehen, wie das in der Diaschau wirklich ist, aber das sind eigentlich jetzt vor allem diese Bilder, die auch konkret im Möbel und diese Interieurs zeigen. Und hier sehen wir eine Arbeit, das ist jetzt wirklich ein Teil seiner Wohnungseinrichtung auch, aber eben genau solche Paravents, die er selbst gemacht hat, selbst hergestellt hat und auch selbst bemalt hat. Und diesen Mustern hat er später wieder als Arbeiten ausgestellt im Museum. Wichtig ist für ihn auch immer eben diese Idee des Gesamtkunstwerkes, also diese modernistische Idee auch, bei dem sich eben Kunst und Design zu einem quasi einheitlichen Ganzen zusammenfügen sollen. Ich möchte eine weitere Arbeit euch zeigen, die eigentlich ein ähnliches Vorgehen benutzt, obwohl es sich dabei weniger direkt um Möbel oder Design handelt, aber es sind eher Alltags- und Dekorationsgegenstände, die er da verwendet. Ich denke, die Arbeit ist in diesem Kontext aber dennoch interessant, weil sich Czernowitz mit dem Design und auch einer Ästhetik von verschiedenen Alltagsobjekten eines bestimmten Lebensstils auch befasst. Diese Arbeit, Celebration Real Life Revisited, basiert eigentlich auf einer performativen Installation, die 1972 zum ersten Mal stattgefunden hat. Dabei wurde ein Raum ähnlich mit diesen Gegenständen eingerichtet. Der Künstler selbst befand sich auch dort, war anwesend während der Ausstellungsdauer und eigentlich war das so ein klassisches Setting, eine performative Installation, wo die Zuschauer auch mit dem Künstler beispielsweise Tee trinken konnten und eben zwischen diesen Objekten sich aufhielten. Jedenfalls hat er diese Arbeit 2002, also rund 30 Jahre später, als raumgreifendes Setting erstmals wieder aufgebaut. Die Installation ist eine Zusammenstellung von relikthaften Objekten, die zusammen in dieser Konstellation eigentlich so ein fragmentarisches Interieur ergeben. Es sind ganz verschiedene, was sehr wichtig ist, ist der Aspekt des Lichtes. Es hat verschiedene Lichtquellen, Theaterleuchten, Lichterketten, Kerzenlicht, diese Disco-Kugeln, die das Werk quasi in ständiger Bewegung halten. Ebenfalls hat es Sound zu diesen Installationen, es sind CDs, verschiedene CDs, ist auch Musik aus dieser Zeit, es ist Janis Joplin, The Who, David Bowie, Bob Dylan, die quasi permanent im Hintergrund erklingen. Dann sind ganz viele kleine Objekte, ich zeige 2, 3 weitere Bilder, das sind kleine Dekorationsobjekte, das sind Zeitschriften, Magazine, Vasen, eben Blumenvasen, das habe ich auch, das sind genau die ganze Installation hat auch, ist sich auch ständig am Transformieren oder in Bewegung durch diese Blumen, die man hier gut sieht. Es hat mehrere Vasen mit Blumensträußen, die während der Ausstellung sich natürlich transformieren und auch wieder ausgewechselt werden. Die Alltagsgegenstände verweisen auf eine Ästhetik und den Lebensstil auch dieses Kontexts, in der die Installation ursprünglich entstanden ist. Celebration Real Life Revisited rekonstruiert die Situation der ursprünglichen performativen Installation, bei der der Künstler anwesend war und thematisiert somit eigentlich auch das Potenzial des Relikts von Performances. Ähnlich wie in Partial Eclipse funktionieren die verwendeten Gegenstände aber auch als referenzielle Verweise auf etwas fragmentarisch, auf diese Erinnerungsstücke, aber auch auf den abwesenden Künstler oder die abwesenden Protagonisten. Czajmowicz' Arbeiten mit Design und Möbeln ist insofern äußerst spannend, als dass sich an seiner Karriere aufzeigen lässt, welche Bedeutungsverschiebung in der Rezeption des Kontextes von Möbeln und Kunst stattgefunden hat. Also wie sich diese Begriffe eigentlich in den letzten 20 Jahren auch gewandelt haben, wie wir das bereits vorher gehört haben. Als der Künstler in den 80er Jahren angefangen hat, sich mit diesen Interieurs auseinanderzusetzen, auch in der Malerei, die er gemacht hat, immer wieder verschiedene historisierende Stile quasi zu zitieren, Interieurs zu zitieren, sich dem Bereich des Häuslichen zuzuwenden, war diese Auseinandersetzung eigentlich, wurde nicht wirklich verstanden und war auch nicht gefragt, sondern galt eben vielmehr noch so dieses Paradigma der Trennung zwischen freier und angewandter Kunst, das er bewusst immer auch wieder thematisiert hat und das man aber wie nicht zu lesen wusste. Heute wird seine Arbeit anders gelesen und auch anders bewertet und viele seiner älteren Arbeiten wurden eigentlich in den letzten Jahren auch wieder gezeigt. Vielleicht noch einmal, um das zusammenzufassen, Möbel und Design haben in seiner Arbeit die Funktion einer doppelten Referenz. Sie verweisen einerseits, es sind fetischisierte Objekte, quasi haben wirklich einen Status eines Fetisches, und diese verweisen einerseits auf die imaginären und fiktiven Narrationen, die seinen Werken zugrunde liegen und dienen ebenso als stellvertretend eben für den Protagonisten, also sei das jetzt eben der Künstler selbst oder quasi die Protagonisten dieser Erinnerungen, dieser Narrationen. Andererseits bezeugen sie aber eben wirklich ein konkretes Interesse oder die Haltung und die spezifische Auseinandersetzung des Künstlers mit eben diesen verschiedenen Stilen und Bewegungen von Interior Design und auch mit der Frage des Dekorativen, eben wo verläuft diese Grenze zwischen Dekoration und Malerei beispielsweise. Vielleicht noch zur Frage der Produktion. Es ist so, dass er natürlich einerseits jetzt auf diesen Abbildungen Möbel verwendet, Design verwendet, das nicht er gemacht hat, das es tatsächlich gibt. Andererseits produziert er eben aber auch selbst Möbel, wie zum Beispiel diese Tapeten, die ich eingangs erwähnt habe, die er wirklich produzieren lässt, quasi in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten. Nun, diese Arbeit Celebration Real Life Revisited reflektiert die Idee der Ausstellung als Ort einer sozialen Interaktion, wie ich bereits eingangs erwähnt habe. Die Arbeit steht aber auch im Kontext der Schaffung von Installationen als begehbare Interieurs. Und es sind beides künstliche Strategien, die sich in den 1970er Jahren als zentralen Topos etablierten und die dann in der Kunst der 1990er Jahre wieder aufgegriffen wurde, als eben diese Frage der Zuschauereinbindung, der Partizipation eine Renaissance erlebte. Und damit lässt sich eigentlich sehr schön überleiten zu dem eingangs erwähnten Wertkomplex von Arbeiten aus den 1990er Jahren, die das Möbel primär als funktionales, performatives Objekt einsetzen. Diese Werke, diese partizipativen Arbeiten sind sehr paradigmatisch für die Pionierzeiten des Museums, als die wirklich geprägt waren vom Experiment, eben die Grenzen des klassischen Museums aufzulösen und eben wieder zu hinterfragen, wie hat eine Institution auszusehen und welche Möglichkeiten bietet sie. Wir haben ja bereits im Referat von Jennifer Allen auch, das wurde das angesprochen, dass das Ganze auch mit einem theoretischen Überbau, wie beispielsweise Bourdieus Begriff der Ästhetik relationell, dann überleitet wurde. Die Frage danach, wie beispielsweise ein Museum aussehen soll, stellt diese Arbeit von Atelier von Lieshout, die Office Reception Unit, die in den 90er Jahren ziemlich lange am Eingang des Museums gestanden hat und quasi als Kastenhäuschen diente, wo der Besucher eben Eintrittskarten kaufen konnte, Kataloge erstehen, Zeitschriften und so weiter. Als Plattform oder als Raummodell als Plattform für weitere Formen der Interaktion zwischen Werk und Betrachter dienen auch einige andere Raummodelle, die sich alle recht ähnlich sind, die wir in der Sammlung haben. Das ist beispielsweise das Infomobil von Lang und Baumann. Lang und Baumann beziehen sich hier wiederum auf das Design der 1960er Jahre. Wenn sie so etwas macht, das ist auch das, was in den 90er Jahren wieder stark aufgegriffen wurde. Es ist auch so eine Plattform, wo sich die Zuschauer quasi informieren können, E-Mails checken, es hat einen Computer, es hat eine Videostation, es hat verschiedene Zeitschriften und Kataloge. Eine andere Arbeit von Lang und Baumann, die auch als Lounge-Bar diente, ist der Beautiful Corner, eine Arbeit, die auch produziert wurde für eine Ausstellung hier im Museum. Dann haben wir von Douglas Gordon den Reading Room, der diese für die 90er Jahre typischen Beanbags hat, auf die sich die Zuschauer quasi zur Entspannung auch hinsetzen können. Auch wieder Ausstellungskataloge, das Ganze ist in also atmosphärisches, warmes Licht getaucht, also es soll angenehm sein. Dann haben wir wieder ein Beanbag-Klassiker, Angela Bullock mit Club Berlin. Da wiederum gibt es eine Hörstation, eine Musikhörstation, ebenfalls zur Entspannung quasi, also kann man sich da hinlegen und die Musik hören. Eine weitere Arbeit ist der Contemplation Room von Alicia Framis. Es handelt sich dabei um einen, formal gesehen um einen minimalistischen Kubus aus Glas und der ist inmitten des Ausstellungsraums aufgestellt und darin konnten sich die Besucher aufhalten und rauchen und eben gleichzeitig quasi dazu die Kunst betrachten. Tom Hollert hat dieses Übersetzen von gesellschaftlichen und kulturellen Begebenheiten in die museale Institution hinein in einem Text in unserem Sammlungskatalog als metaphorischen Realismus beschrieben, was ich noch einen recht treffenden Ausdruck eigentlich finde für diese Vorgehensweise. Wie sich beispielsweise an Douglas Gordons Reading Room erkennen lässt, sind eben solche Settings gar nicht immer unbedingt auf den ersten Blick als Kunst auszumachen. Es ist teilweise wirklich schwer zu unterscheiden, ob es sich jetzt bei diesen wohnzimmerartigen Lounges um eine reale Raumsituation, also um eine vom Museum hergerichtete quasi Leseecke handelt oder ob es sich tatsächlich um Kunst handelt. Interessant ist auch, dass einige Titel eben dieser Arbeiten, wie jetzt zum Beispiel im Reading Room dort, das ist ziemlich offensichtlich, bereits diese Handlungsanweisung enthält, die auf die Funktion des Kunstwerkes verweist. Auch auch in Alicia Framis Contemplation Room geschieht etwas Ähnliches. Also sie nimmt dort eine ganz klar zeitgeistige, räumliche Erscheinung auf. Die 90er Jahre waren die Zeit, als es mit dem Rauchverbot so richtig in Europa auch angefangen hat, als man begonnen hat, überall in diese Raucherlounges an Flughäfen aufzustellen. Also es geht wirklich auch so um das Aufnehmen einer gesellschaftlichen, kulturellen Begebenheit. Wie gesagt, übernehmen die Künstler hier immer wieder verschiedene Rollen. Die Rolle des Designers, aber eben auch des DJs oder des Produzenten. Spannend finde ich eigentlich auch, wenn wir diese Werke heute betrachten. Also ich muss ja sagen, ich kenne diese Werke selbst. Ich bin quasi in die Kunstwelt eingetreten, als das schon fast abgeschlossen war. Ich kenne das, für mich ist das schon, ich kenne diese Arbeiten vor allem aus Erzählungen und Abbildungen. Und eigentlich finde ich es spannend zu sehen, dass wir diesen Arbeiten und auch diese Ästhetik jetzt wirklich schon wieder eine historische Konnotation zuschreiben. Sowohl die formalen Strategien, aber auch die Ästhetik verweisen auf eine Zeit, die bereits vergangen ist. In diesem Sinne erzählen sie auch wieder etwas über das Design in dieser Zeit. Und es ist natürlich auch eine Problematik, die mit einer Sammlung wie der unsrigen einhergeht, dass man eigentlich merkt, wenn man so diese starke Zeitgeistigkeit, diese Objekte oder viele dieser Werke sind heute viel mehr nur noch Relikte und nicht mehr unbedingt, dass dieser Habitus des Gebrauchs, der so typisch war für die 90er Jahre, funktioniert heute eigentlich viel weniger gut, denke ich, und die Werke erhalten so quasi auch eine neue Objektfunktion, die natürlich auch wieder anders bewertet werden muss. Nachdem sich so nach dieser Gegenüberstellung eben von quasi referenziellen Gebrauch des Möbels zum funktionalen Gebrauch des Möbels möchte ich eigentlich nochmals zum Schluss wieder auf neuere Arbeiten der Sammlung zurückkommen oder auf eine weitere Facette quasi dieser Verwendung von Möbel und Design, die sich vielleicht auch so ein bisschen an der Grenze eben jetzt zwischen Referenzialität und Funktionalität befindet. Zwar zeige ich euch hier eine Arbeit von Urs Fischer, Frozen, von 1998. Das ist auch noch in den 90er Jahren entstanden, aber Urs Fischer war der Beginn eigentlich seiner Karriere. Seine Arbeiten zeichnen sich durch die Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen Materialien und Techniken aus und er verweist damit immer wieder auf unterschiedliche kunsthistorische, aber auch künstlerische Stile und Strömungen. Seine Vorgehensweise ist immer wieder das Verfremden, Zitieren und Kollagieren auf eine subtile und spielerisch humorvolle, auch ironische Weise von Alltagsgegenständen und bekannten Motiven. Ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen Arbeiten ist der Stuhl. Ich habe jetzt keine weiteren Kennzeichen, oder viele von Ihnen werden diese Werke kennen von Urs Fischer, die Stühle aus den unterschiedlichsten Materialien. Ich habe jetzt nur unser Werkbeispiel hier auf der Präsentation. Urs Fischers Stühle sind nicht ready-made, also nicht Stühle, die er quasi in seiner Installation direkt einsetzt, sondern baut er diese wirklich selbst zusammen oder verfremdet diese. Die Verfremdung, dieses Moment der Verfremdung, die liegt einerseits im Material, aber auch in der Form der Konstruktion und ist immer wieder sehr wichtig. Dadurch werden die Stühle ihrer klassischen Funktion entzogen und eigentlich jeder Zweckdienlichkeit entleert. Die Installation Frozen erinnert an ein theatralisches Setting, das ein verlassenes Essen inszeniert. Wir sehen hier drei Stühle, die sich um einen handgezimmerten Tisch gruppieren. Darauf finden sich noch Reste eines verlassenen Erstens, es hat eine Kerze, die brennt, Teller, die verschiedenen Objekte dieser Installation sind verknüpft miteinander durch diese Wollfäden, die sich spannen von den Objekten. Und dadurch zeigt sich auch nochmal, verdeutlicht sich eben dieses Entheben einer Funktionalität, dass man könnte sich gar nicht mehr an diesen Tisch setzen, sondern wird wirklich die Zweckdienlichkeit dieser Objekte abgesprochen. Die Möbel, die Urs Becher herstellt, sind nicht Gebrauchsmöbel, sondern eben vielmehr skulpturale Objekte, die quasi zu einem festen Formenvokabular gehören. Und vor allem, das finde ich jetzt eine wichtige Komponente, die vorher noch nicht so, die vielleicht noch ein neues Element einbringt, ist, dass es eben auch sehr stark, dass die eine sehr starke narrative Qualität mit sich bringen, die auch direkt also eine Narration im Raum eben ermöglicht. Fischers Narrationen, in denen Bekanntes in ungewohnten Konstellationen präsentiert wird oder Verfremdungen und Beschneidungen stattfinden, evozieren dabei immer wieder etwas Unheimliches. Wenn ich jetzt vom Unheimlichen spreche, beziehe ich mich auf den Begriff von Freud, der natürlich in den, wie Sie sicher wissen, in der Kunst der 1990er Jahren vor allem oder auch später immer wieder aufgegriffen wurde und sich eben nicht auf das Gespenst ist, also das Unheimliche im alltäglichen Sinne, wie wir es heute jetzt verstehen, beschränkt, sondern sich tatsächlich auch, also sich bezieht auf diese Komponente der Architektur, auf diesen Grenzbereich zwischen Wirklichkeit und zwischen Fantasie. Wenn wir vom Unheimlichen sprechen, ist es ein Topos, der eben vor allem räumlichen Werken zugeschrieben wird. Und natürlich eignen sich eben Möbel oder verschiedene Interieurgegenstände besonders gut dazu, genau eine solche räumliche Narration zu ermöglichen, eine räumliche Konnotation überhaupt zu erschaffen. Und die Möbel werden dann hier in dieser Funktion auch ganz klar dazu verwendet, eben dem Betrachter ein Raumgefühl zu vermitteln und eben diese Atmosphäre zu evozieren. Deutlich zeigt sich diese narrativ-räumliche Funktion des Möbels auch in weiteren Arbeiten der Sammlung. Ich möchte noch auf ein Beispiel eingehen, ganz kurz. Das ist die Arbeit Wrecking Spirits von Emmanuel Antil. Ist ein bisschen eine dunkle Fotografie, aber die Künstlerin ist bekannt geworden durch ihre Videoarbeiten, die geheimnisvolle und verstörende Episoden oder Geschichten erzählen und die sich dadurch auszeichnen, dass sie oftmals eben so in einer seltsamen eigenen Atmosphäre stattfinden. Radiant Spirits besteht so aus einer traumähnlichen Episode, die in einem verlassenen Hotel stattfindet. Also der Film wurde in einem Grand Hotel gedreht, aus der Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert in der Westschweiz irgendwo. Die Installation repräsentiert in einer Blackbox und drei Wandfünften Projektionen. Es ist eine Kamera, die bewegt sich durch diese verschiedenen Räume und folgt quasi dem Blick einer Protagonistin, die sich durch diese Räume hindurchgleitet. Es sind immer wieder Gruppen von Menschen anzutreffen, man kann nicht genau, es bewegt sich alles an einem Grenzbereich, also es scheint irgendeine Orgie stattzufinden, die Menschen sind festlich gekleidet, wobei einige nackt sind, andere sind sich am Ausziehen, es hat irgendwo in der Mitte eben diese, sieht man da auf dem Bild rechts, diese Stripperin, die dort tanzt in der Mitte. Die Menschen wirken seltsam gelangweilt und auch ein wenig entrückt. Und Antil nimmt dabei eigentlich so eine Narration auf oder so, es bildet Sequenzen zusammen. bildet dabei eine Narration, die wirklich an Sequenzen erinnern aus Filmen wie beispielsweise Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Was sehr stark thematisiert wird in der Arbeit, ist ein voyeuristisches Moment. Die Menschen schauen einander immer wieder zu und genau dieses voyeuristische Moment wird dann quasi eben auch auf den Raum ausgedehnt und auf den Zuschauer selbst, auf die Rolle des Zuschauers. Wir haben hier in der Mitte, gibt es Liegen, zwei Liegen, so Chaiselongues, auf die sich der Zuschauer hinlegen kann und sich in vermeintlicher Intimität eben einzelne Szenen aus diesen Filmen mit den zwei Videobildern, die dort vorhanden sind, anschauen kann. Hier sieht man ein bisschen besser das räumliche Setting. Nun, hier geht es wirklich darum, dass quasi diese unheimliche Architektur, die eigentlich den ganzen Film quasi bestimmt, als Grundthematik auch ausgedehnt wird auf den Raum, in dem sich der Zuschauer befindet, also dass die Möbel die Funktion einzelnen versuchen, den Zuschauer wirklich zu involvieren in diese Atmosphäre, in dieses Settings. Nun, wir haben gesehen, dass die Möbel einerseits eben immer wieder auf imaginäre Räume verweisen, also ich finde diese ganze räumliche Komponente sehr zentral, aber diese imaginären Räume eben auch sich immer wieder auf reale Räume beziehen. Nicht zuletzt haben neben dem sich wandelnden Designverständnis, wie es bereits auch in der letzten Präsentation dargelegt wurde, nicht zuletzt eben auch diese Kunst, denke ich, der 1990er Jahren und die damit einhergehende funktionale Verwendung von Möbel zur viel stärkeren Vermischung dieser beiden Felder beigetragen. Ich meine, die Anleitung dieser Felder ist heute wie quasi eine Grundvoraussetzung der künstlerischen Produktion, die mit einer Selbstverständlichkeit auch immer wieder aufgenommen wird von den Künstlern. Gerade aus diesem Gesichtspunkt heraus finde ich es auch spannend, dass das Möbel und das Design wieder vermehrt wirklich in einem reflexiven und einem referenziellen Rahmen verwendet wird und damit Funktionen einnimmt, die zwar einerseits auf Außenwelten verweist, auf Welten, in der sich eben diese Möbel real befinden können, aber es ist dann nicht mehr so wie in der Kunst der 90er Jahren, wo wirklich diese Situationen quasi reproduziert werden, sondern dienen diese Verweise eben vor allem wieder dazu, auf die inhaltlichen Kontexte der Kunstwerke zu verweisen. Zum Schluss möchte ich noch etwas erwähnen, was eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen wurde in der letzten Präsentation, das mir aber dennoch wichtig erscheint, wenn wir jetzt eben diese Thematik vom Möbel aus dem Fokus einer Sammlung betrachten. Also es ist ja, ich habe mir dann überlegt, was sind die Ähnlichkeiten dieser beiden Felder und wo gibt es Überschneidungen, und ich möchte zum Schluss noch den Akt des Sammelns quasi als kulturelle Handlung an sich ansprechen. Denn dort gibt es einen weiteren Zusammenhang eigentlich auf einer Metaebene zwischen Design, Möbel und Kunst. Und der dann auch wieder einhergeht eben mit dieser Vermischung der Werkbegriffe. Das Sammeln von Kunst, vor allem in Zeiten eben eines Booms von einem Kunstmarkt, wie er in den letzten Jahren zu beobachten war, zeugt von einem bestimmten Geschmack und trägt dazu bei, auch einen bestimmten Lebensstil zu unterstreichen. Kunstwerke haben ein Symbolwert quasi, der sich dann eben auf diese weiteren Lebensbereiche ausdehnt. Ebenso, es geht auch wieder, denke ich, hier sehr stark um diese Fetischisierung, um die Zuschreibung von bestimmten Werten von bestimmten symbolischen Bedeutungen und Konnotationen. Ebenso besetzen Design und Möbel heute einen Status, der eben diesem Fetischcharakter vom Kunstwerk nicht unähnlich ist. Das heißt, sie verweisen auf einen Lebensstil, auf eine bestimmte soziale Schicht oder eine bestimmte Ästhetik. Sie gehören damit auch mit zu den wichtigsten Ausdrucksformen und Ankerpunkten für die Bestimmung und Festlegung eines bestimmten Lebensstils. Also es geht dabei um eine Fetischisierung dieses Ästhetischen, des Stils und des Luxus. Und ich möchte eigentlich hier zum Schluss auf Isabelle Graf verweisen, die eben in ihrem Buch Der große Preis, Kunst zwischen Markt und Celebrity-Kultur, genau diesen Zusammenhang auch untersucht hat. Sie spricht dort zwar vor allem von Luxusgütern, aber in diesen Bereich kommt da eben das Design auch immer wieder hinein, auch wenn das jetzt natürlich nicht ausschließlich Design nicht nur Luxusgüter ist, aber es doch eben lässt sich dort eine Überlagerung feststellen. Und sie untersucht eben genau diese Überlagerung und Annäherung der beiden Felder, die sich als kulturellen Habitus eigentlich sehr ähnlich sind. Und ich finde, das ist eigentlich noch, das ist wirklich auch so eine formale und das ist wirklich auch eine formale inhaltliche Annäherung dieser Felder, dieser beiden Felder von Kunst und Design zu beobachten gibt, der eben über diesen Werkbegriff hinausgeht, aber natürlich dann auch wieder auf einen Werkbegriff zurückgeht, also dort wieder sich niederschlägt. Ja, ich weiß nicht, ob es Fragen gibt gerade. Also ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Es ist wirklich auch dass diese Frage nach dem Aufbrechen der Institution oder eben nach der Partizipation einfach nicht mehr so, dass dieses Bedürfnis nicht mehr so stark besteht. Natürlich gibt es noch solche Arbeiten, es gibt es ja immer wieder, aber ich denke schon, dass es grundsätzlich etwas ist, das sich wie ein wenig aufgelöst hat, also auch diese Befragung der Möglichkeiten, der Partizipation, weil ich denke, es ist wirklich auch so, dass diese Werke heute einfach wie eine Historizität aufweisen, auch durch ihre Ästhetik, und dass vielleicht auch diese Ästhetik quasi den Gebrauch gar nicht mehr so unbedarft möglich macht, wie es damals möglich war. Das kann ich mir vorstellen.